von Meilen und Zeilen. Abenteuer direkt aufs Ohr. Der Podcast des Delius Glasing Verlags mit Tim Kruse.
Heute geht's wieder um Abenteuer Heimat. Es ist Sommer endlich und unser heutiger Gast ist eigentlich in Eiseskälte am liebsten unterwegs. Richard Löwenherz hat im Buch Abenteuer Heimat außergewöhnliche Kurztrips von Extremsportlern die Geschichte geschrieben über das Eis in eine andere Welt. Richard, jetzt habe ich dich eben schon gefragt, ob du eigentlich in den falschen Breiten geboren wurdest. Sagst du aber, nö, du bist auch echt schön Wetterradler, was mich jetzt total überrascht, weil ich pack dich automatisch ins Eis. Ist aber falsch.
Ja, also ich nutze einfach günstige Gelegenheiten. Wenn schönes Wetter ist, zieht es mich halt raus. Ob das nun kalt ist oder nicht kalt ist, spielt dann eigentlich weniger eine Rolle. Hauptsache es ist schön und es regnet nicht.
Okay, also dein Feind ist der Regen.
Ja, Regen, Schnee finde ich gar nicht so schlimm, weil der durchnässt einen ja nicht so. Deswegen ist mir der Winter auch ganz genehm. Aber wenn jetzt zum Beispiel der Sommer so schön rauskommt, dann rappelt es mich auch immer. Dann kann ich auch nicht lange drin bleiben und dann muss ich auch jede Gelegenheit nutzen und rausfahren.
Mhm. Ich habe natürlich wieder ewig recherchiert und mir Geschichten von dir angehört und gelesen und so. Das ist so spannend, dein Leben und was du machst. Und ich fand einen Satz so gut, der lief im ZDF, da sagte der Reporter, wo die Straßen enden, da beginnt für Richard der Weg. Fand ich stark. Erklär mir mal, warum es dich so in diese Eiseskälte zieht, in diese Winter, ja, nach Sibirien. Wie kommt's dazu?
Ja, mich faszinieren eigentlich immer so diese abgelegenen, oft auch schwer zugänglichen Gebiete, wo halt kaum Leute hinkommen, wo ich dann auch selber wenig in Erfahrung bringen kann, auch wenn ich recherchiere. Und da ist natürlich das Entdeckungspotenzial immer besonders groß. Und deswegen zieht es mich dann in so abgelegene Ecken. Und da habe ich mich dann halt auch mal mit dem Winter arrangiert, weil der ermöglicht einem dann auch, mit dem Fahrrad dann auch in Gegenden zu kommen, wo man sonst nicht so einfach im Sommer hinkommen würde.
Du sprichst auch Russisch, ne? Habe ich auch in einem Film gesehen. Das hilft in Sibirien und generell in Russland natürlich auch sehr.
Ja, auf jeden Fall, weil in der Provinz trifft man kaum Leute, die irgendwie Englisch oder gar Deutsch sprechen. Da ist man gezwungen, dann auch Russisch zu sprechen.
Mhm. Erklär uns allen doch mal, das ist eine große Aufgabe, was passiert da in Russland gerade? Also hast du es mitgekriegt? Wie gehen die mit dem Krieg um? Wie kommt es dazu, dass Putin unterstützt wird oder ist dir das ein zu heikles Thema und du willst da auch lieber gar nicht mitsprechen?
Es ist natürlich ein heikles Thema und ich kann natürlich auch immer nur aus zweiter oder dritter Hand irgendwelche Sachen dann weitergeben. Es wäre natürlich besser, wenn ich jetzt aus eigener Erfahrung sprechen könnte, kann ich aber leider nicht. Aber was ich so mitbekommen habe, die Leute versuchen sich natürlich auch mit der aktuellen Situation zu arrangieren. Die leben auch weiter, die wollen auch ihr Leben weiterführen. Klar. Und vieles läuft dann eben immer noch so wie vorher. Die Leute haben zwar auch ihre Meinung, tauschen sich da aus, aber da bin ich eben nicht dabei gewesen, um jetzt irgendwie dazu was sagen zu können.
Ich habe hier in Kiel eine Bürogemeinschaft und wir haben auch einen Russen hier und der redet tatsächlich von der Spezialoperation und so. Also der benutzt das Wording von Putin, wo wir natürlich denken, mein Gott, was hat der für eine Gehirnwäsche hinter sich, denn der lebt seit 20 Jahren in Deutschland oder so. Aha. Wir fragen uns natürlich auch, was ist denn unsere westliche Prägung, unsere in Anführungsstrichen Gehirnwäsche. Kannst du uns das ein bisschen erklären, wie die Russen drüben ticken und was da an Propaganda läuft und wie das funktioniert?
Also ich muss ja sagen, jeder ist ja auch irgendwo in so einer Blase. Und ich bin auch ist mir ganz bewusst auch in einer Blase, denn ich habe auf meinen Reisen auch immer Leute kennengelernt, die aufgeschlossen und offen sind. Und mit denen habe ich natürlich hauptsächlich auch noch so mehr oder weniger Kontakt. Und diese Leute sind natürlich dann auch immer ein bisschen differenzierter in der Betrachtung der ganzen Geschichte. Das heißt, die Leute, die jetzt, sag ich mal, für Propaganda jetzt extrem empfänglich sind, mit denen hatte ich irgendwie auch, würde ich sagen, selten Kontakt gehabt. Das sind nämlich die hauptsächlich Staatsmedien konsumieren. Mhm. Und die anderen, die jetzt irgendwie sowieso schon immer aufgeschlossen und Interesse hatten, auch an anderen Menschen, an anderen Gegenden, die sind da irgendwie auch anders informiert, die haben da noch andere Quellen und haben dadurch auch ein differenzierteres Bild, so würde ich das beurteilen.
Ja, so würde ich das auch sehen. Also wir sind ja beide nun weitgereiste Menschen. Ich will da auch überhaupt kein Urteil abgeben. Ich hab keine Ahnung, ich war noch nie in meinem Leben in Russland, außer zweimal auf Dreh in St. Petersburg, aber das war auch im Grunde gar nicht richtig russisch, also nicht tief drin, sondern auch sehr touristisch. Ich habe keine Ahnung, wie dieses Land funktioniert und was da gerade passiert. Und ähnlich möchte ich zum Beispiel auch nicht über die Türkei urteilen oder Brasilien, wo ich einfach, wir wissen ja gar nicht, was da passiert. Wir wissen es halt auch nur über die Medien. Deshalb ist diese Frage halt auch schwierig an dich. Das gebe ich ganz offen zu.
Ja, also ich kann da wirklich nichts Konkretes dazu sagen und würde mir da lieber schon selber ein Bild machen, um da hinterher wirklich irgendwie selber ein Urteil fällen zu können. Mhm. Und wie gesagt, es bewegt sich tatsächlich auch immer in irgendwelchen Blasen und das wird auch immer subjektiv verfärbt sein, was man dann an eigenen Erfahrungen auch macht.
Ja. Wir schwenken um zum Abenteuer Heimat. Also dieses Buch ist jetzt bei Delius erschienen. Der Untertitel ist ja außergewöhnliche Kurztrips von Extremsportlern und Reiseprofis. Und wir sind beide drin vertreten, als sowohl Extremsportler als auch Reiseprofis. Wie war deine erste Reaktion, so über das Thema Heimat zu schreiben? Also mal nicht über Sibirien, sondern über Deutschland. Wie war das für dich?
Eigentlich eine ganz tolle Sache, weil ich bin ja auch viel in der Heimat unterwegs, denn diese großen Reisen, also einmal im Jahr für ein paar Wochen irgendwo ausbrechen und ganz weit wegfahren, das kann man ja nicht ständig machen und man hat ja trotzdem irgendwie immer den Reiz, also ich habe dann immer Lust drauf, auch kleine Abenteuer dann zwischendurch mal einzuflechten und da bietet sich natürlich an, auch das Heimatland eben dafür zu nutzen. Mhm. Und von Berlin aus, wo ich ja lebe, ist natürlich das Brandenburger Umland, gerade das nördliche Brandenburg, für mich immer sehr reizvoll gewesen, da auch mal abzutauchen, weil da sehr viel Natur ist und da habe ich auch viele schöne, tolle Erfahrungen gemacht und fand es eben auch schön, darüber dann mal zu schreiben.
Mhm. Du hast dann diesen unfassbar kalten Winter, ich glaube es war Februar 21, die ausgewählt. Beschreib mal oder erzähl mal von deiner Geschichte, die du da in dem Buch beschreibst.
Ja, also ich habe ja auch so ein Faible dafür, eben übers Eis zu fahren.
Ja, das ist, und das in Deutschland.
Das passiert halt nicht oft. Und das ist ja auch gerade das Besondere dann auch. Das ist wirklich eine ganz außergewöhnliche Situation, die bloß alle paar Jahre mal passiert, dass Gewässer so zufrieren, dass man da drauf rumfahren kann. Also es reicht auch nicht bloß, dass da dickes Eis ist, darf auch nicht zu viel Schnee drauf liegen, dass man dann einfach so rüberfährt. Und ich habe mir da auch eine gewisse Kenntnis dann im Laufe der Zeit angeeignet, also so durch Ausprobieren natürlich dann auch Erfahrungen gesammelt, dass ich solche Situation dann auch einschätzen kann, so im Voraus dann schon sagen kann, ja okay, jetzt sind die Bedingungen gut, das sieht gut aus, da könnte man tatsächlich wieder eine Tour übers Eis machen. Und
aber du bist sicherlich auch schon mal eingebrochen, oder nicht?
Nee, noch nie. Also das heißt, das gesunde Gespür war immer da, dass man da eben doch nicht eine Grenze überschritten hat, die dann gefährlich wurde. Obwohl ich einmal nah dran war, ganz am Anfang, als ich 2006 mal durch den gefrorenen Spreewald gefahren bin, da bin ich dann irgendwie, als dann der Stromstrich schon offen war, am Rand, der noch gefroren war, weitergefahren. Das war schon ein bisschen skurril und dann irgendwann knackte es unter mir und ich sah, dass das Eis nur noch 2 Zentimeter dick war. Bin dann langsam zurückgelaufen, war sehr dicht am Ufer, konnte auch gleich aussteigen. Aber da ist mir bewusst geworden, da bin ich schon zu leichtsinnig gewesen. Aber ich glaube, diese Erfahrung hat mich dann auch sehr vorsichtig bleiben lassen bei zukünftigen Touren übers Eis, dass dieses Gespür dafür dann immer geblieben ist, auch nicht zu weit zu gehen, sondern nur das, was einem wirklich sicher erscheint, auch zu befahren.
Aha. Und dann war sogar das Oderhaf zugefroren und dann bist du da drüber geradelt, ne?
Genau, da gab es auch einen Winter 2016, den hat man auch gar nicht so als kalten Winter in Erinnerung. Da war, glaube ich, Silvester 15, 16 sogar richtig warm. Da war sogar die Schneekoppe schneefrei gewesen und dann kam plötzlich eine Kältewelle, die 3 Wochen angehalten hat. Und das hat gereicht, dass das komplette Oderhaf zugefroren ist. Und dadurch, dass ich damals auch noch beim Wetterdienst gearbeitet habe, habe ich das auch mal im Blick gehabt, wo passiert was und wusste, da kann man jetzt mit Sicherheit mit dem Fahrrad drüber fahren und das wollte ich auch immer mal machen, so eine riesige Eisfläche mit dem Rad überqueren und das hat dann auch am letztmöglichen Tag, bevor das Tauwetter wieder kam, funktioniert. Also es war auch so ein Gefühl, als würde man sich in die Arktis katapultieren und das mitten in Deutschland, also am Rande von Deutschland.
Ja, nee, das ist unglaublich. Okay, ich habe dich unterbrochen, wir springen zurück zu 21 und deiner Geschichte.
Genau, also es war natürlich vorher so eine Art Detektivspiel, erstmal herauszufinden, wo sind die besten Bedingungen, wo kann sich's lohnen, aber das ist innerhalb weniger Tage ist dann die Entscheidung gefallen, mit Freunden zusammen dann auch so eine Tour zu machen, die auch Begeisterung für Winter und für solche Outdoor-Trips auf dem Eis zu haben waren. Das hatte sich über die Jahre auch ergeben und mit denen bin ich dann nach Templin im nördlichen Brandenburg dann gefahren, mit dem Zug haben wir uns dort getroffen und das war natürlich spannend, dann erstmal zu schauen, wie ist es wirklich? Weil wir haben das ja erstmal nur versucht, grob einzuschätzen. Es gibt ja keine klaren Informationen darüber, wie dick ist das Eis. Empfehlungen gibt auch keiner, darüber zu fahren. Und die Begeisterung war dann groß. Schnee war nur locker 5 Zentimeter, konnte man bequem durchfahren. Und das Eis war dick genug und knackte nicht mal. Und das war ein super Start. Bei schönstem Wetter dann 3-4 Tage sind wir gefahren. Die ganzen Seenketten in Richtung Müritz.
Was hast du denn da für ein Rad und wie stattest du das aus? Also hast du so Bigfoot-Reifen oder wie läuft das?
Es war einer dabei, der hatte auch Bigfoot-Reifen gehabt, Das ist aber jetzt nicht die Voraussetzung. Es gab auch ein, zwei Teilnehmer, die ganz normale Räder sogar ohne Spikes hatten. Solange Schnee auf dem Eis liegt, gibt der auch genug Grip, dass man da nicht unbedingt Spikes braucht. Aber ich hatte auch welche dran, weil ich sie habe, habe ich sie natürlich dann auch angebaut, weil wenn das Eis dann doch mal blank wird, hat man dann natürlich eine bessere Kontrolle und rutscht nicht gleich aus oder muss irgendwie konzentriert immer die Linie halten.
Aha. Wenn man über das Thema Heimat spricht, ist das immer so schwierig, finde ich, weil es eben ja teilweise bereits von der deutschen Geschichte allgemein missbraucht wurde, weil extrem Konservative bis Rechte dieses Thema für sich in Anspruch nehmen und gleichzeitig will man denen auch das Thema gar nicht ganz überlassen, weil Heimat einfach so ein wichtiger Begriff ist. Was bedeutet Heimat für dich?
Ja, ich denke, man sollte den auf jeden Fall positiv besetzen und das machen wir ja auch mit dem Buch.
Ja, unbedingt.
Ja. Und natürlich, jeder hat eine Heimat und jeder hat auch eine Verbundenheit zur Heimat und so geht es natürlich auch mir. Ich komme ursprünglich aus der Niederlausitz, bin dort auch immer wieder gerne unterwegs, weil ich dort aufgewachsen bin, fühle ich mich da auch wohl und das ist für mich dann auch im weitesten Sinne auch für mich die Heimat, da wo ich aufgewachsen bin, wo ich also sozusagen meinen Horizont erweitert habe, positive Erlebnisse gemacht habe, das ist dann ja der Begriff Heimat, den ich damit verbinde.
Jetzt bist du ja Niederlausitz, also die meisten Wessis müssen es googeln, es ist im Osten.
Ja, ja. Im südlichen Brandenburg. Ja.
Jetzt kommst du aus dem Osten. Glaubst du, dass es einen Unterschied gibt zwischen Ost- und Westdeutschland, was Heimat bedeutet?
Kann ich mir nicht vorstellen. Warum sollte das sein?
Dass ihr vielleicht heimatverbundener seid, das ist nur eine Theorie, die ich als Ostwestfaler habe, also Wessi. Mhm. Weil ihr weniger auch reisen konntet als wir und einfach mehr Heimatverbundenheit dadurch vielleicht habt, aber vielleicht ist das auch totaler Quatsch.
Ich kann es nicht beurteilen. Also ich habe das nicht so wahrgenommen. Ich kann mich zum Beispiel auch erinnern, nach der Schule war ich zum Beispiel auch ein Jahr beim Bund und da hat man ganz bewusst Leute aus allen Ecken Deutschlands zusammengeführt. Ich war in Thüringen und da waren noch Saarländer dabei, da waren welche von Mecklenburg-Vorpommern aus Bayern und da hat man auch gemerkt, da hat jeder irgendwie auch so ein bisschen so seine Region hervorgehoben. Ja, und ich komme daher und das ist dort typisch und man ist irgendwie in gewisser Weise auch immer stolz drauf gewesen, dass da irgendwas Besonderes auch damit verbunden werden kann. Und das aber alles auf eine nette, positive Art und hat mir gezeigt eben, dass jeder irgendwie ähnlich tickt, dass jeder irgendwie so ein Heimatgefühl hat, eine Verbundenheit hat mit dem Ort, wo er herkommt, wo er aufgewachsen ist, wo er sich wohlfühlt.
Auf jeden Fall. Und gleichzeitig bist du ja ein Vagabund. Also allein deine E-Mail-Adresse bikevagabond@web.de ist ja schon mal Zeichen genug. Und was ich lustig fand, wenn man dann in das Impressum deiner Seite guckt, da steht dann Betreiber der Seite, Richard Löwenherz, Straße auf Anfrage. Das fand ich so witzig. Dadurch genau so ist der Kerl. Und das ist ja auch ein Zeichen von fast Heimatlosigkeit, aber dennoch bist du ja so verwurzelt, dass man denkt, ja klar, der Kerl braucht doch keinen festen Ort, wo er lebt, oder?
Ja, der Hintergrund ist eigentlich eher der, dass jetzt nicht jeder mich einfach besuchen kann. Man muss ja nicht alle Informationen im Internet preisgeben, aber ich habe schon eine feste Basis in Berlin, die seit einigen Jahren auch besteht, ja.
Ah, okay, weil ich hatte in Erinnerung, dass du irgendwie dann doch so halb auf dem Fahrrad lebst.
Nee, also ich bin kein Aussteiger in dem Sinne, dass ich jetzt wirklich komplett mal weg bin und dann auch meine Wohnung dann quasi, habe ich auch mal gemacht, mal untervermietet, aber im Großen und Ganzen ist das eben fester Dreh- und Angelpunkt, meine Basis, zu der ich immer wieder zurückgehe, wo alles sich befindet, Ausrüstung auch und was man so braucht, wenn man die nächste Tour plant und starten will. Bin ja dann auch nur einmal im Jahr so für ein paar Wochen weg, maximal 2 Monate, manchmal 3 Monate waren auch schon. Ansonsten bin ich ja im Lande.
Also würdest du dann sagen, dass mittlerweile Berlin deine Heimat ist? Oder bleibt, wie hieß der Landstrich?
Ja, Niederlausitz.
Genau. Bleibt die Niederlausitz deine Heimat?
Die bleibt es auf jeden Fall. Das habe ich halt auch all die Jahre in Berlin gemerkt, dass meine Heimat eben doch immer da ist, wo ich aufgewachsen bin. Ja. Wo auch zum Teil noch Freunde sind, meine Eltern noch sind. Ja, womit ich dann eben die Zeit verbinde, in der ich eben groß geworden bin, meinen Horizont erweitert habe. Mhm. Deswegen wird es wahrscheinlich auch nie Berlin werden. Das ist, ich meine, es gibt ja diesen Begriff Wahlheimat, aber Großstädte sind jetzt sowieso nicht so der Lebensraum, in dem ich mich jetzt so wohlfühle, dass ich da auch schon deswegen so ein bisschen Abstand nehme, zu sagen, das wäre meine Heimat.
Mhm. Also du kommst ja auch eher aus der Provinz, genau wie ich. Ja. Und ich war jetzt gerade wieder in Detmold, in meiner Heimatstadt, und komme mir manchmal ein bisschen fremd vor, weil ich einfach so viele gesehen habe und soll es bitte, bitte nicht arrogant klingen, aber dann teilweise eben dieser Kleinstadt dann doch entwachsen. Wie geht dir das?
Ich finde persönlich sogar Kleinstädte ein schönes Mittelmaß. Mhm. Direkt ins Dorf, in die Provinz würde ich wahrscheinlich nicht mehr gehen wollen. Das ist mir dann auch ein bisschen zu klein oder zu, ja, weiß ich nicht. Das ist eben das, wo ich dann doch vielleicht nicht mehr so zurückkehren kann. Aber eine Kleinstadt ist für mich so ein schöner Kompromiss zwischen doch irgendwie diese Annehmlichkeiten und Vorteile einer Stadt zu haben, aber nicht irgendwie so riesig wie Berlin, wo man dann irgendwie teilweise eine Stunde braucht, um von A nach B zu kommen, sondern wo auch zum Beispiel alles mit dem Fahrrad erreichbar ist und eine gewisse Lebensqualität.
Jetzt bist du so ein, wenn ich dich richtig einschätze, sehr alternativ denkender Mensch. Ja, also du bist auch sehr achtsam mit der Umwelt und so. Das heißt, du gehst keinem normalen, in Anführungsstrichen, also keinem konventionellen Job nach, sondern du lebst von deinen Vorträgen und beschreib mal, wie dein Leben funktioniert, dass Leute vielleicht sich auch ein bisschen was von dir abgucken können, dass es eben möglich ist, nicht den eingeschlagenen Weg zu gehen, sondern seinen eigenen Weg zu finden.
Ja, das ist natürlich immer eine individuelle Sache. Ob man sich da jetzt direkt von mir was abgucken kann, weiß ich nicht. Vielleicht einfach nur, dass man eben den Mut hat, seinen eigenen Weg zu gehen und auch beharrlich bleibt. Wenn man sich für eine Sache begeistert und dran bleibt, auch wenn jetzt, sage ich mal, das nicht so gut läuft oder man da jetzt nicht unbedingt Einnahmen generieren kann, aber weil die Begeisterung da ist, bleibt man halt trotzdem dabei. So war es halt bei mir. Und dann entwickelt sich doch irgendwie was draus. Und ich bin selbst überrascht gewesen, dass ich seit Corona, also bis Corona-Zeit, habe ich auch immer Teilzeitjobs gehabt oder Saisonjobs, die mich grundfinanziert haben. Und die Vorträge waren auch immer mehr oder weniger Spaß an der Freude, haben mir aber auch ein zusätzliches Geld beschert. Dann war dieser Corona-Winter, da habe ich dann halt mein erstes Buch geschrieben, weil ich plötzlich viel Zeit hatte und keinen 0815-Job machen wollte, sondern eben doch meiner Leidenschaft weiterhin treu bleiben wollte und habe eben dann auch diese Problemsituation zu einer Tugend gemacht und das Buch hat ja auch gut funktioniert und hat sich dann doch so gut verkauft, dass da eben unterm Strich mehr umgekommen ist, als ich erwartet habe, sodass ich seitdem auch nicht mehr, also bis jetzt nicht gezwungen war, noch einen zusätzlichen Job zu machen, Teilzeitjob oder Saisonjob, wie das vorher der Fall war. Also tatsächlich lebe ich aktuell von dem, was Buch und Vorträge einbringen oder irgendwelche Reportagen, die dann zwischendurch auch mal abgedruckt werden oder Bilder, die dann auch honoriert werden. Wobei ich auch dazu sagen muss, dass ich sehr bescheiden lebe und auch kein Auto habe und auch sonst irgendwie keine großen Nebenausgaben, eine einfache Wohnung, wo man dann eben, dass die laufenden Kosten sind halt Miete, die muss man halt bestreiten können und wenn dann noch genug übrig bleibt für andere Sachen, dann klappt das unter Umständen.
Wir sind uns da ziemlich ähnlich und leben beide ein alternatives Leben, würde ich behaupten. Es ist bei mir aber dann doch oft so, dass ich habe so das Gefühl, ich muss quasi meinen Lebensstil und mein alternatives Leben vor anderen irgendwie erklären oder begründen. Geht dir das manchmal auch so?
Ich glaube, ja, man muss sich sehr oft erklären. Das geht mir auch so. Wobei die Frage kommt jetzt auch nicht so oft, weil ich weil vielen habe ich es ja schon erklärt.
Ja, genau.
Und wenn man jetzt irgendwie Vorträge hält, dann fragen die Leute natürlich dann auch vorwiegend was zu den Reisen und nicht unbedingt gleich zum Leben, weil es doch immer eine persönliche Ebene dann gleich ist. Aber grundsätzlich ist es natürlich für viele dann auch nicht so richtig nachvollziehbar. Wie bestreitet man sein Leben? Wie macht man das? Oder manche denken ja, man hat immer zu frei und aber eigentlich hat man doch ziemlich viel mal zwischendurch zu tun. Man muss sich bloß selber drum kümmern, sich selber in den Hintern treten, dass das auch alles wird. Ja. Ohne die Begeisterung würde das eben auch nicht so funktionieren, glaube ich.
Jetzt sind wir beide Deutsche, ja, und es gibt so dieses Klischee des Deutschen, ne? Also strebsam und diesen ganzen Quatsch. Ja. Und das erfüllen wir ja nicht. Ist das für dich schon immer so gewesen oder hast du dich dahin entwickelt oder wie war dein Prozess?
Ja, ist schwer zu sagen. Also es waren natürlich auch schon immer große Erwartungshaltungen von außen, wenn man dann eben in der Schule schon gesagt kriegt, du wirst mal studieren und wenn du studiert, du wirst diesen Job machen. Und also man hat ja so viele Klischeevorstellungen, die von denen man umgeben ist.
Ja.
Wo dann auch die meisten dann auch diesen Weg gehen. Aber mir hat das immer nicht so zugesagt. Ich wollte dann auch irgendwie immer so ein bisschen ausbrechen und was anderes machen oder zumindest das machen, wo nach mir ist. Und habe dann oft auch ein bisschen so gegen dieses Klischee kämpfen müssen. Also sozusagen auch eine Rechtfertigung finden, die dann auch das begründet, warum ich das eben anders mache. Das war eigentlich immer so das Schwierigste an der Sache. Das zu machen war eigentlich gar nicht so schwer. Man musste sich dann doch eben, wie du sagst, einerseits erklären, andererseits teilweise auch so ein bisschen die Anerkennung auch erarbeiten, die ist nicht sofort da gewesen, dass man eben auf eine andere Weise eben auch durchs Leben kommen kann.
Ist bei mir haargenau so. Also wirklich haargenau, weil ich auch aus einer recht konservativen Familie komme Und habe auch immer gedacht, ich muss unbedingt studieren, um dann festzustellen, dass Studieren für mich gar nichts ist. Ich bin einfach kein akademischer Typ, ich bin ein praktischer Typ. Ja, und dann eben Studium abbrechen und dann irgendwie beim Fernsehen anfangen. Und das war ein Weg, der komisch war, und dann freiberuflich zu sein, bis heute ja. Und obwohl ich mittlerweile 10 Bücher geschrieben habe und genau wie du auch viele Vorträge halte und so, habe ich nie das Gefühl, dass wirklich von der konservativen Schicht, aus der ich komme, das irgendwie anerkannt wird. Mittlerweile bin ich auch so alt, dass ich denke, es ist auch egal, ob die das anerkennen oder nicht. Denn ich lebe ja so ein schönes, freies Leben, wo ich mir aber, genau wie du sagst, jeden Tag in den Arsch treten muss.
Ja.
Das ist halt so der Nachteil, dass wir uns eben nicht in einer Institution bewegen, die uns sagt, so, heute machst du das, morgen machst du das, sondern ja, wir sind halt komplett unsere Lebens-, Finanz-, Gesundheits-, Freizeitmanager, wir sind alles in einem nur für uns. Und ich glaube, da draußen wird das oft unterschätzt, was das tatsächlich bedeutet.
Ja, das denke ich auf jeden Fall. Und ich glaube, ein wichtiger Punkt ist auch, dass man sich einfach nicht erklären muss gegenüber anderen, dass das einem auch, ich sag mal, egal sein muss, weil wenn man sich ständig irgendwie davon beeinflussen lassen würde, dann hätte man unter Umständen vielleicht doch ein Problem, diesen Weg zu gehen.
Ja. Hat dir dein Name, Richard Löwenherz, hat dir das ein bisschen geholfen, glaubst du, oder würdest du sagen, eher im Gegenteil, oder ist das total egal?
Ich denke schon, dass das eine große Wirkung auch hat, weil der Name sich gut merken lässt. Leute erinnern sich dann immer wieder dran. Ich wurde früher auch schon immer ganz oft von fremden Personen angesprochen, die dann aber genau wussten, wer ich bin, und Grüße an den und den ausrichten. Ich musste dann immer fragen, ja, von wem? weil mein Name halt dann doch schon mich halt sehr bekannt gemacht hat auch.
Ja, ja. Ja, das ist super. Ich versuche das auch immer, indem ich sage, Tom Cruise ist mein kleiner Bruder. Ja. Aber ist dann auch nur einmal witzig eigentlich, muss man sagen. Richard, wo geht's als nächstes hin? Hast du irgendwelche Träume, Pläne, Ziele?
Immer. Es gibt so viele Ideen und ich plane im Kopf auch immer alle möglichen Sachen durch, und dann schaue ich immer, was sich dann der Situation entsprechend dann und vom Zeitfenster, was mir zur Verfügung steht, umsetzen lässt. Also im Sommer versuche ich natürlich auch immer was Größeres, was Längeres zu machen. Letztes Jahr hat es nicht geklappt, aber dieses Jahr versuche ich es wieder.
Kannst du mehr sagen? Oder lieber nicht?
Ich sage einfach, es bleibt geheim, weil ich bin nämlich so ein bisschen der Typ, der vorher nicht groß ankündigt, wo er hinfährt, was er macht, sondern lieber hinterher, wenn die Sache gelaufen ist, dann teile ich immer gerne und berichte darüber, weil vieles läuft auch plötzlich dann doch anders, als man sich's vorgenommen hat. Und dann muss man das immer wieder erklären, warum und wieso. Man hatte doch das erzählt, dass man das macht. Und dadurch habe ich frühzeitig irgendwie davon immer schon Abstand genommen, Reisepläne publik zu machen, bevor ich unterwegs bin. Weil ich mache die tatsächlich auch in erster Linie immer noch für mich. Nicht, weil ich das Ziel habe, ein Buch zu schreiben oder einen Vortrag zu halten, sondern weil ich was erleben will. Deshalb ja auch dieser Lebensstil, der gibt mir ja die Freiheit, diese Erfahrungen für mich auch sammeln zu können. Und wenn hinterher was Tolles dabei rausgekommen ist, wo ich sage, wow, das war eine super Story, die man hier auch mit einbringen kann, woraus sich ein Vortrag machen lässt oder gar ein Buch, das sind Dinge, die sich dann immer erst im Nachhinein ergeben haben. Mhm. Wenn nicht, dann war es eben eine Erfahrung für mich. Also es ist ja nicht, dass jede Reise irgendwie bei mir verwertet werden muss.
Bei mir ist es genau umgekehrt. Also ich gehe mal mit meinen Ideen hausieren und erzähle, oh, ich habe den und den Traum, also zum Beispiel damals die Donau zu paddeln, ne, als erster Mensch im Stand-up vom Schwarzwald ins Schwarze Meer, 3000 Kilometer. Und ich habe das relativ weit rum erzählt, allein auch um mich unter Druck zu setzen, dass ich es machen muss. Weil ich ja weiß, man hat ja so Bammel vor so einer Tour, du kennst das ja. Und also mir hilft das, so ein bisschen rum zu erzählen. Und lustigerweise ist es auch so, dass mich manchmal Jahre später Leute darauf ansprechen, ey, was ist eigentlich aus der und der Tour geworden? Wo ich schon wieder völlig vergessen hatte, dass ich mal das Ziel hatte. Also das kann bei mir auch passieren. Und das ist mir dann zum Beispiel total egal, weil ich weiß, ich bin so flexibel, dass ich denke, ja, mache ich das jetzt oder mache ich es nicht? Also ich kann es dir und jetzt allen da draußen auch erzählen. Zum Beispiel, ich habe den Traum, ich möchte mal von Gibraltar nach Istanbul paddeln, Stand-up. Also komplett die, natürlich an der Küste entlang, quer durchs Mittelmeer. Einmal quer durchs Mittelmeer, 5000 Kilometer. Könnte ich nächstes Jahr vielleicht realisieren, ich weiß es nicht, aber ist so eine Idee, die ich einfach mal rausposaune. Und ich habe immer das Gefühl, wenn ich es rausposaune, ist so eine Energie schon in der Luft und dann kann es eventuell funktionieren.
Ja, kann ich auch nachvollziehen. Wenn man das, wenn man diesen Aspekt nur mit einbezieht, dann kann das durchaus helfen, dass auch eine Idee Wirklichkeit wird.
Ja, ich habe jetzt schon einen Freund, Christoph Förster, einige kennen den, das ist der Mikroabenteuertyp. Den habe ich schon gefragt, ob er vielleicht Lust hätte, dass wir das zusammen machen, weil so eine Tour alleine eben auch doppelt heftig ist. Der überlegt schon, also mal gucken, was kommt.
Aber dann an der europäischen Küste oder an afrikanischen?
Nee, das kannst du, Afrika geht nicht.
Okay.
kriegst allein für Algerien kein Visum, durch Libyen willst du nicht paddeln und dann hast du ja auch noch Syrien. Das geht einfach nicht. Ne? Deshalb muss schon die europäische Küste sein. Und dann aber mit Fähren. Ne? Also Fähre von Nizza nach Korsika, von Sardinien nach Sizilien und von Sizilien nach Griechenland. Das wären also drei Fähren, die ich nehmen müsste.
Weil das wäre sonst nämlich eine extrem lange Küstenlinie, wenn man da ganz Italien noch umrunden müsste und so.
Ja, das geht nicht. Nee, genau. Ja. Dann sind es halt weitaus mehr als 5000 Kilometer. Ja. Dann bist du ja bei 10 irgendwann, wenn du wirklich alles entlang paddelst.
Naja, also ich drücke die Daumen, dass das irgendwann mal passt.
Ja. Ich bin gespannt, was du uns berichten wirst in Zukunft, Richard. Und ich wünsche dir ganz viel Erfolg und finde deinen Weg genau richtig, weil er mal wieder so ähnlich ist.
Danke.
Und alles Gute und bis bald.
Ja, dir auch.
Das war von Meilen und Zeilen. Alle zwei Wochen neu, immer freitags. Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns, liked uns, empfehlt uns. Oder schreibt uns an podcast@delius-klasing.de. Nur bei uns gibt's echte Abenteuer direkt ins Ohr.